Werbung.
So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Keine Ahnung.
Und so klingt der Speedlearner. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
Speed Learning für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden. Jetzt überall im Buchhandel. Speed Learning.
Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist weiblich. Name?
Milena Keimig.
Alter?
29 Jahre.
Geburtsort?
Rüsselsheim.
Beruf?
Sozialarbeiterin.
An Blick, das kann man jetzt natürlich im Radio schlecht sehen. Da spielt aber noch irgendwas mit, ne?
Und Musikerin.
Okay, ja, man hat es gerade gesehen. Du hast den Blick nach oben gerichtet, deswegen ganz, ganz spannend, ja?
Ja, das stimmt.
Ja. Hobbys ist dann wahrscheinlich so ähnlich, ne?
Genau, Musik, Schreiben, Songs schreiben, Geschichten schreiben und alles Kreative.
Hast du sowas wie ein Lebensmotto? Also muss kein Spruch sein, wie du Dinge anpackst?
Immer nach Gefühl, würde ich sagen. Und ganz ruhig.
Okay, passt auch zur Musik.
Ja, stimmt.
Die Menschen, die mit dir zu tun haben, was meinst du sagen wie über dich? Was macht dich aus? Woran erkenne ich dich?
Dass ich würde sagen, sehr sensibel bin, gefühlsbetont und sehr leidenschaftlich.
Die Musikerin Milena Keimig ist meine Gesprächspartnerin hier bei Antenne Mainz. Sie macht Musik seit jungen Jahren und sie ist heute meine Gesprächspartnerin Milena Keimig.
Erzähl mir was über Rüsselsheim. Bist du da groß geworden?
Genau, ich bin in Rüsselsheim groß geworden, in Künstetten genauer gesagt. Das ist ja quasi, gehört zu Rüsselsheim und habe da gelebt, bis ich 18 war.
Also ich als Mensch, der in Rüsselsheim nur durchfährt oder irgendwie meinen Termin hat, ich kenne halt die Hochhäuser, ich kenne alle unschönen Seiten von Rüsselsheim.
Ja, tatsächlich, wenn man da aufwächst, merkt man ja nicht, dass es quasi nicht so schön ist wie andere Städte und sieht dann trotzdem die schönen Seiten von Rüsselsheim.
Ich glaube, das erlebe ich oft so von Menschen, die auch aus Offenbach oder sonst wo kommen.
Genau.
Es ist dann halt irgendwann, wenn du dort aufgewachsen bist, es ist halt Heimat, egal wie es aussieht, ne?
Genau, ja. Das ist schon verrückt.
Ja, das heißt aber, Rüsselsheim war alles, Kindheit, Schule.
Genau, alles, Schule, Sportverein, Freunde, ja, die Welt war ziemlich klein.
Okay, das ist eine Frage, die stelle ich wirklich jedem oder habe ich jedem gestellt, der bei mir zu Gast war. Warst du eine gute Schülerin?
So mittelmäßig, würde ich sagen.
Okay. Das ist untypisch. Frauen sagen meistens immer, dass sie gute Schülerinnen waren.
Mir hat die Schule auf jeden Fall Spaß gemacht und okay. Viel bedeutet. Aber ja, ich habe mich immer sehr bemüht und wollte immer alles ganz, ganz super machen, ganz toll. Und da hat man natürlich auch manchmal seine Schwierigkeiten mit. Ne?
Was heißt denn mittelmäßig?
Oh, mittelmäßig heißt, ich musste mich sehr bemühen, dafür gut zu sein.
Okay, ja, aber jetzt höre ich schon, du warst gut, ja?
Ja, also ich war so, im letzten Jahr war ich dann gut.
Okay.
Die Anfangsjahre so Grundschule und so fand ich schon sehr schwer.
Was hatte Musik für eine Rolle in der Schule für dich?
Ich habe angefangen, Texte zu schreiben, als ich durch meinen Englischlehrer darauf kam, der total viel Gedichte mit uns gemacht hat und mich da total begeistert hat. Und da habe ich ganz viel angefangen zu schreiben und auch parallel angefangen, Musik zu machen. Und es war natürlich immer so ein bisschen so ein Traum, dass ich irgendwann mal Musikerin werde.
Das heißt, hat der Lehrer so ein bisschen die Saat gesetzt oder kam es doch aus dir?
Ich glaube, es war schon immer so ein bisschen in mir und er hat es auf jeden Fall nochmal befeuert.
Du hast mir im Vorgespräch auch verraten, auch die Eltern und die Familie spielen eine Rolle.
Meine Eltern sind beide Musiker. Mein Vater ist Gitarrist und hat, als ich klein war, in einer Rockabilly-Band gespielt. Und meine Mutter hat in einer Country-Band Bass gespielt. Und so kam ich schon relativ früh in Berührung mit der Musik. Und meine Brüder und ich wurden schon, als wir klein waren, oft mit auf die Konzerte genommen und konnten uns das dann alles angucken. Also es war schon immer Teil unseres Lebens irgendwie. Meine Mutter hat früher immer wieder Lieder für uns geschrieben. Sie ist jetzt Autorin und hat eine Kriminalreihe veröffentlicht. Gegen die Spielregeln heißt das Buch. Und mein Bruder Lennart ist auch Musiker und spielt als Urban Fox in der Umgebung ziemlich viele Auftritte. Mein älterer Bruder Orwell spielt Klavier und schreibt auch Bücher.
Okay, das heißt, du hast dann schon, wenn du Texte hattest, auch Musik dazu gemacht oder wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, also ich hatte angefangen eigentlich nur Lieder zu covern und dachte, ich kann eigentlich keine Lieder schreiben. Die ersten waren auch nicht so besonders gut, aber ich hatte davor immer Gedichte geschrieben. Und das hat sich dann irgendwann verbunden.
Woran merkt man denn, dass ein Lied nicht richtig gut ist? Ich finde, das ist, wir haben ja so viele unterschiedliche Geschmäcker und ich glaube, also jetzt bin ich in der Branche, ich glaube, das Radio ist so die einzige Branche, die noch so ein bisschen so eine Gemeinschaftlichkeit schafft. Ansonsten hört aber jeder doch so völlig unterschiedliche Sachen heute.
Ja, das stimmt. Das ist auch mein Glück eigentlich gewesen, dass ich immer sagen konnte, gut, vielleicht gefällt es denen einfach nur nicht, weil es nicht der Geschmack von den Personen ist. Und von daher hat mir das eigentlich ganz gut in die Karten gespielt, dass ich einfach gedacht habe, ich mache mein Ding und wem es gefällt es und wem nicht, dem gefällt es nicht.
Wann war denn so der erste richtige eigene Song da, wo du sagst, das war ein richtiger eigener Song?
Als ich 15 war, würde ich sagen.
Okay.
Für meinen ersten Freund damals habe ich ihm geschenkt.
Wow. Okay. Hat er das wenigstens gewürdigt?
Ja, total.
Okay. Dann ist alles gut. Das heißt, Musik war schon sowas wie eine Leidenschaft nach der Schule. Das hast du gewusst, wo das hingehen soll?
Mhm. Ja. Eigentlich schon. Also auch während der Schulzeit wusste ich schon immer, dass ich irgendwann mal Musikerin werden will. Und habe das jetzt aber nie so laut ausgesprochen. Und einfach immer insgeheim gehofft, dass das irgendwann mal was wird.
Okay. Das heißt aber, das Leben ist ja manchmal nicht so spontan und so einfach. Das heißt, was hast du nach der Schule gemacht?
Ich habe dann studiert. Ich habe dann soziale Arbeit studiert, habe einen Bachelor gemacht, dann bin ich ins Ausland, dann habe ich noch meinen Master gemacht und bin auch ganz zufrieden mit meiner Arbeit, die ich jetzt habe.
Okay. Wo warst du im Ausland?
In San Francisco habe ich ein Jahr Au-pair gemacht.
Okay. Genau. Das ist aber auch... Ich finde, das hast du heute bei den, das bin ich ja eine deutliche andere Generation, aber du hast es heute bei den jungen Menschen, also tatsächlich diese Auslandsaufenthalte so oft, das gab es in meiner Generation eher mal so als Ausnahmefall, aber es ist schon spannend und prägend und schafft eine völlig andere Sicht, ne?
Absolut, ja. Das hat auch richtig meine Musikkarriere oder meinen Musikwerdegang ins Rollen gebracht, dass ich dann dort war.
Ja. Ist auch mutig, finde ich. Naja, ich meine, du packst deinen Koffer, fährst irgendwo hin. Ich meine, heute hat man zwar manchmal schon die Gelegenheit, die Leute vorher irgendwie in einer Videokonferenz zu sehen, aber wahrscheinlich als du es gemacht hast.
Ja, man weiß nicht wirklich, auf was man sich einlässt eigentlich.
War aber alles gut?
Ja, war alles super. Ja? Also wir sind jetzt auch immer noch ganz eng befreundet und fahren zusammen in Urlaub, die Familie und ich.
Ja, das ist so soll das sein. Und das ist ja echt, also San Francisco ist, finde ich, gehört auch zu dem Beeindruck, das sind Städte, die ich jemals gesehen habe. Das ist schon irgendwie eine tolle Stadt, ja.
Ja, absolut. Vor allem, dass sie direkt am Meer liegt, ist so traumhaft schön.
Ja, und diese Brücke, die man dann so selten sieht, aber man denkt, man müsste sie eigentlich immer sehen. Ne?
Doch, man fährt schon relativ häufig rüber.
Ich war nur ganz kurz auf so einem, wir sind durch mehrere Städte und war 2 Tage dort und habe halt alles mir angeschaut, was geht in dieser kurzen Zeit und wirklich nur einen Moment auf die Brücke gehabt, weil der Rest war Nebel. Mhm.
Ach ja, das stimmt. Ja, also dass ich da ein Jahr war, habe ich irgendwann mal den Punkt getroffen, dass es nicht im Nebel lag.
Aber Hammer Klima, tolles Klima.
Ja,
finde ich. Also das könnte traumhaft. Ich, ja.
Das war total hart, wieder nach Deutschland zu kommen danach. Weil selbst im November war es da teilweise 25 Grad dann.
Ja, also sehr, sehr, sehr angenehm, muss man sagen.
Und
wie ist das mit, jetzt haben ja die Amerikaner eine völlig, ja man sagt zwar immer westliche Welt, aber die haben eine völlig andere Mentalität, oder?
Ja, schon, wobei es im Westen und im Osten noch relativ ähnlich ist.
Ah, Großstädte auch. Großstädte ist auch nochmal anders, ja, das stimmt.
Ja, kann man wahrscheinlich nicht vergleichen zu Mitte Amerika.
Nein, sieht man ja auch deutlich an den Wahlergebnissen, welche Präferenzen wo liegen.
Genau, da war ich ganz, ganz froh, dass ich da war.
Okay, das heißt ein Jahr und dann kommt man zurück nach Deutschland und muss wieder irgendwie hier ins Leben finden.
Mhm. Oh ja, das war heftig auf jeden Fall. Vor allem, ich kam dann gerade mit Corona wieder zurück.
Ah, ja. Man gibt ja fast keine schönere Zeit für sowas. Aber du bist noch zurückgekommen.
Genau, es war dann der letzte Flug, den ich bekommen habe, zurück.
Okay, das ist schon verrückt, ja.
Ja,
das ist.
Ich musste einen Monat früher abreisen, wegen Corona quasi.
Und gleich geht es weiter im Gespräch mit Milena Keimig. Milena Keimig ist meine Gesprächspartnerin hier bei Antenne Mainz. Sie war in jungen Jahren unter anderem in den USA und da waren wir gerade im Gespräch hier bei Antenne Mainz.
Du warst so in dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten mit allen Freiheiten, die es da irgendwie gibt und kommst dann halt in diese Zeit der Beschränkung.
Ja.
Ist ja echt verrückt, oder?
Ja, aber es war eigentlich auch eine ganz schöne Zeit. Ich war dann bei meinem Vater ein paar Monate. Und da man ja nichts machen konnte, wirklich, hatte man so eine besinnliche Familienzeit und das war eigentlich auch schön.
Ja gut, das waren die ersten Monate. Das, genau. Das muss ich auch mal sagen, dass einmal dieses Runterkommen aus der Tagesmühle rauszukommen, das hatte schon was. Aber irgendwann wurde es extremst nervig.
Ja, das stimmt.
Okay. Hast du Songs geschrieben in dieser Zeit?
Ja, ganz viele.
Okay.
Genau, ich hatte meine erste EP da aufgenommen in der Zeit und geschrieben.
Okay.
Also 4 Songs, die waren damals noch auf Englisch, also ich hatte früher noch englische Musik gemacht und dadurch, dass Corona war, hatte ich sehr viel Zeit dafür, was ganz schön war.
Okay. Jetzt sagst du schon, wo wir gleich nochmal auf die soziale Arbeit kommen, aber jetzt sagst du gerade Englisch, das heißt, machst du heute eher deutsche Musik oder?
Genau, ja. Ich habe vor einem Jahr ungefähr angefangen, deutsche Musik zu machen. War eigentlich nie ein Fan von deutscher Musik, aber hab das dann immer mehr gehört und mich mal rangetraut und jetzt gefällt es mir sehr gut.
Okay, wen hast du gehört? Wen hältst du für, ja, keine Ahnung. Ich finde, es gibt schon ein paar, die echt extremst gut mit der Sprache umgehen können.
Ja, das stimmt. Mir hatte damals jemand einen Song geschickt, der hieß Erinnerung von Clueso und meinte, hör doch mal da rein. Und dann habe ich da reingehört und fand es total schön und das hat irgendwie alles verändert.
Ja, glaube ich, kann ich nachvollziehen. Also ich bin ein großer Freund, etwas, was du heute, ich weiß gar nicht wo, vielleicht hört man es auch noch im Radio. Ich mag sehr gerne diese ganzen alten deutschen Liedermacher, die das so als Handwerk noch verstehen. Mhm. War vor, wann war denn das Konzert in, weiß es gar nicht, in 23 war das, glaube ich, Reinhard May mit fast 80 Jahren in Wetzlar vor 4000 Menschen. Das ist echt ein faszinierendes Bild, ein Mann alleine vor 4200 Leuten, alleine mit der Gitarre und einen ganzen Abend.
Wow.
Und er hat sie alle.
Ja.
Also das ist schon, also Musik kann echt schon eine Menge, ja.
Absolut.
Ja. Über was schreibst du denn?
Über alles Mögliche, also vor allem über die Liebe, wie die meisten Künstler, aber auch über Ängste, über das Erwachsenenwerden, über Träume, alles, was mich so bewegt.
Ich glaube, wenn man Musik macht, ist Träumen total wichtig, ne?
Ja, weil ohne das, geht's nicht, sonst würde man wahrscheinlich zu früh aufhören.
Ja, aber Musik hat den Vorteil, also ich meine, ich kenne schon eine Menge Leute, du kannst das ja als Vollerwerb und mit allem Risiko machen, musst es aber nicht. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Vorteil.
Das stimmt.
Ja.
Ja, also es ist viel Arbeit noch neben der Arbeit her, Musik zu machen, vor allem wenn man das irgendwann mal gerne hauptberuflich machen will, weil das schon viel Energie kostet, weil es heutzutage auch nicht mehr so einfach ist, dass man nur die Musik macht, sondern man muss das ganze Social Media drumherum auch machen und
das
die ganze
Gedöns.
Promotion.
Ja,
eigentlich mache ich dann Musikvideos und schneide die, versuche zu mixen, zu mastern, Songs zu schreiben, dann Videos zu machen für Social Media, die dann auch irgendwie präsentabel sind, Konzerte auszumachen und das ist alles ein bisschen viel irgendwann.
Wir haben halt heute diese zersplitterte Aufmerksamkeit. Weil es reicht dann ja auch nicht mehr Facebook zu machen, dann braucht man Instagram, dann braucht man Dings und dann muss man noch gucken, dass man auf YouTube präsent ist und ich weiß gar nicht, was es alles noch für Plattformen gibt.
Ja,
man wird
TikTok.
TikTok natürlich, ja. Das ist, man wird also nie fertig, ne?
Ja.
Ja.
Genau, man wird nie fertig und dann postet man es auf allen Plattformen und dann teilen sich eben auch die Views, die man dann bekommt auf die verschiedenen Plattformen, was ein bisschen nervig ist.
Ja.
Weil manche sind nur auf YouTube, manche sind nur auf TikTok und dann ja, ist alles so ein bisschen zerstückelt.
Also das war tatsächlich vor 30 Jahren war das alles, also wenn man es dann geschafft hat, war es einfacher. Weil da gab es halt nur so 2-3 Kanäle, auf die man musste. Und wenn man da war, hatte man es als Musiker geschafft. Mhm.
Es hat auch nicht mehr so viel mit dem Musikmachen zu tun eigentlich, das Ganze.
Nein, es ist tatsächlich also dieser Plattformbetrieb das und nichts anderes ist es. Also ich versuche auch es gibt Plattformen, die können wir nicht meiden. Aber ich versuche, wo immer es geht, Plattformen zu vermeiden, weil sie zerstören tatsächlich Geschäfte. Und zwar richtige Handwerksdinger, die früher ganz normal waren. Überall, weil die Plattform will Geld verdienen, für nichts tun.
Ja, Genau.
Oder für wenig tun, sage ich mal so. Und als Musiker, das, ich weiß nicht, du bist bei Spotify wahrscheinlich auch.
Genau.
Ja. Und da geht es halt schon los, weil letztendlich kein Auskommen, weil kein Einkommen.
Ja. Nee, man kriegt für einen Klick, glaube ich, 0,005.
Ich glaube, fehlt eine Null.
Ja.
Also es ist ganz wenig. Es gibt irgendwie, wenn gute Künstler haben, glaube ich, für 1000 Streams sind das dann irgendwie 3 Euro noch was da rauskommt. Aber das ist dann schon die Sonderklasse.
Mhm.
Also bist du schon gut und bekannt und machst viel und bist wichtig für die Plattform.
Ja. Und man wird auch nur gehört, wenn man irgendwie eine Playlist reinkommt oder wenn man Werbung schaltet, was auch nochmal Geld kostet, genau. Oder was auch nochmal viel Geduld erfordert oder Glück auch da reinzukommen. Und sonst, es lädt halt jeder Musik hoch. Es geht einfach unter dann.
Und das Verrückte an der Sache ist ja, dass man denkt halt immer, man hat die Vielfalt,
ja.
Weil man Millionen Songs zur Verfügung hat. Aber wann soll ich denn die Millionen Songs hören?
Mhm.
Und also ich bin zwar immer neugierig und suche auch neue Dinge, aber wenn man dann sich tatsächlich mal auf Musik einlässt, hört man dann doch gerne die Sachen, die man kennt. Ne?
Ja. Es sind eigentlich auch immer ein paar große Künstler, die immer wieder gehört werden.
Ja, das ist. Also ich sehe es, also ich gucke ja auch gerne in die Playlists meiner Kinder. Da kenne ich die Hälfte, weil die halt 80er hören.
Ja. Die alten Songs werden immer wieder neu aufbereitet.
Auch. Ja, aber zum Teil auch tatsächlich find ich die Originale von damals, die halt irgendwie den Weg da reingefunden haben. Aber ja, es ist halt so. So, bevor wir nochmal auf das Thema Musik hier eingehen, das heißt, soziale Arbeit bedeutet?
Ich arbeite in der Schulintegration. Ich leite 2 Teams von Integrationskräften und betreue auch einen Jungen an der Schule. Und wir helfen Kindern, die es ein bisschen schwerer haben in der Schule, dass sie mitkommen können eben.
Das heißt, ihr geht in die Schulen und...
Und begleiten dann einen Schüler oder 2 Schülerinnen. Wir helfen den Lehrern so ein bisschen, dass das Kind auch mitkommt und nicht eben auf eine Sonderschule muss.
Mhm. Was sind das für Kinder? Das heißt, sind Kinder, die...
Mit Autismus oder ADHS,
okay.
Oder auch Kinder, die im Rollstuhl sitzen zum,
okay,
Beispiel.
Also ADHS würde ich dann sagen, jetzt fast mein Gefühl zunehmende Tendenz, oder?
Ja, schon.
Okay.
Also es gibt auch ganz viele Kinder, die keine Integrationskraft bewilligt bekommen, die aber dringend eine bräuchten, und das werden auch immer mehr.
Woher nimmt man die Motivation? Weil ich sag mal, das ist ja so ein bisschen also gegen Windmühlen kämpfen, sage ich mal, weil du weißt immer, du kannst gar nicht allen helfen und wahrscheinlich demjenigen oder derjenigen, der du gerade hilfst, kommt man wahrscheinlich auch an die Grenzen.
Ja, man kommt auf jeden Fall an die Grenzen, aber man sieht auch extreme Fortschritte und das gibt einem so viel. Also man hat meistens eine Integrationsmaßnahme für ein paar Jahre und dann irgendwann, wenn das Kind dann so weit Fortschritte gemacht hat, dass man nicht mehr gebraucht wird, dann kriegt man quasi ein neues Kind.
Okay, kann ich mir auch komisch vorstellen, oder? Wenn man jemanden über Jahre lang begleitet hat und...
Ja, aber es ist ganz toll dann zu sehen, okay, jetzt brauchst du mich nicht mehr und jetzt ist meine Arbeit getan.
Und das heißt, wo arbeitest du da genau?
Hier in Mainz-Hechtsheim an einer Schule.
Okay, das heißt aber...
Gesamtschule.
Wer ist dein Arbeitgeber quasi?
Internationaler Bund,
okay,
heißt der.
Das heißt, die Schule fordert dann quasi die Hilfe an oder wie funktioniert das?
Das Amt, also Jugendamt oder Sozialamt, schreibt die Stelle quasi aus und bezahlt uns auch. Dann werden wir an den Schulen eingesetzt, wo die Kinder quasi sind, die Hilfe brauchen. Die Schulen haben da nicht so viel mitzureden, tatsächlich.
Oh, okay, und wie muss ich mir das vorstellen? Das heißt, ihr begleitet das Kind, bist du dann auch mit dem Unterricht zum Beispiel?
Genau, die ganze Zeit mit dem Unterricht. Entweder man sitzt hinten drin oder neben dem Kind, je nachdem, wann es Hilfe braucht. Man geht dann auch mal in einen anderen Raum und macht so ein bisschen 1:1 Unterricht quasi. Und genau, man guckt eigentlich, wo sind die Bedürfnisse, Bedarfe des Kindes und was fehlt jetzt in der Schule, auf was muss ich den Lehrer hinweisen, was er vielleicht noch mit einbeziehen muss, und unterstützt dann den Lehrer quasi dabei oder die Lehrkraft.
Das heißt, du musst aber auch, also jetzt natürlich nicht logischerweise, es gibt ja den Lehrer oder die Lehrerin, aber du musst auch viel Ahnung haben von Dingen, ne? Oder wahrscheinlich, weil sonst kannst du ja gar nicht helfen, oder?
Ja, man sitzt ja die ganze Zeit mit im Unterricht, also kriegt man schon das meiste hin. Ja, das gehört aber eigentlich nicht zur Aufgabe, dass man den Lehrinhalt vermittelt, sondern eher, dass man die Umstände so schafft, dass das Kind den Lehrinhalt besser versteht. ob es jetzt eine ruhigere Umgebung ist oder dass er mehr Zeit bekommt oder dass die Arbeitsblätter anders aufgeteilt werden, damit es nicht so überfordernd ist. Hm.
Ja, wobei wir natürlich das Problem haben, aber irgendwie will da ja niemand drauf hören, dass wir alles unterschiedliche Typen sind und jeder lernt anders. Genau, und normalerweise funktioniert halt, also wir wissen ja eigentlich schon seit Jahrzehnten, dass das mit dem Frontalunterricht nicht funktioniert.
Ja.
Also ja, und insofern ist halt schade, dass wir nicht die Lehren draus ziehen und aber gut, langes anderes Thema.
Thema, genau.
Wann hast du das erste Mal auf einer Bühne gestanden?
Mit, ich glaube mit 14 ungefähr.
Okay.
13, 14, so um den Dreh.
Mit Gitarre?
Ja, immer mit Gitarre und Gesang.
Okay, das heißt, wie groß muss ich mir das vorstellen?
Das war in Rüsselsheim auf einem, so einem Stadtfest. Da waren jetzt gar nicht mal so viele Menschen, vielleicht 20. Die saßen da an den Bierbänken und haben was getrunken und dann habe ich auf der Bühne gestanden und habe, ich glaube, damals nur zwei Songs gespielt. Ich war dann nur ein Teil von einem größeren Act und war total aufregend, genau.
Eigentlich ist ja egal, wie viele Leute da im Publikum sitzen, wenn man auf der Bühne steht.
Ja, das
also
stimmt.
Find ich, also.
Ja.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Milena Keimig. Milena Keimig ist meine Gesprächspartnerin hier bei Antenne Mainz. Sie ist Musikerin.
Jetzt sagst du, das ist Arbeit neben der Arbeit. Das heißt, was machst du denn alles?
Also ich schreibe erstmal die Songs, übe regelmäßig Gitarre, damit ich mich da auch weiter verbessere. Gehe in den Gesangsunterricht, habe ich jetzt vor ein paar Jahren angefangen. Dann nehme ich Songs auf. Ich habe zu Hause so ein kleines Studio aufgebaut mit Mikrofon, Lautsprechern. Nehme da die Ideen auf und dann schreibe ich die Songs weiter und verknüpfe mich mit anderen Künstlern. Habe einen Kumpel, der mixt und mastert. Der arbeitet jetzt in einem Studio, in diesem Tonheimer Studio, heißt es, glaube ich.
Tonmeister, Studio Tonmeister.
Ich war nur einmal da, sorry.
Ist alles gut.
Genau. Und der arbeitet dort und dann hat er gesagt, er hat den Raum zur Verfügung und dann haben wir einen Song aufgenommen und ja, so weiter und so fort. Dann wird er gemixt, gemastert und dann nehme ich ein Video dazu meistens auf, schneide das und dann wird alles zusammen hochgeladen.
Also Studio-Tonmeister, da haben schon auch ein paar Größen aufgenommen. Also das ist schon so eine kleine versteckte Adresse in Mainz 3. Wir machen auch viel fürs ZDF und also schon ein Riesenkomplex mit Konzertsaal. Kommt man normalerweise auch nicht hin, wenn man nicht mit Musik oder Medien was zu tun hat. Aber ist schon ein beeindruckende Räumlichkeit.
Das war sehr beeindruckend. Ja. Da stand ein riesiger Flügel in einem riesigen Raum, der perfekt abgemischt war, so dass es kein Hall entstehen konnte und dass es genau perfekt geklungen hat.
Das ist noch verrückter, das ist ein Raum im Raum tatsächlich, also das gibt es gar nicht so oft, das heißt, der innere Raum hat keine Verbindung zum äußeren Raum. Das ist wirklich echt es ist ein echtes Highlight, ja. Für tolle Konzerte finden da auch manchmal welche statt, der einen oder andere Mainz kennt das vielleicht, aber normalerweise kommt man nicht rein. Also das heißt, machst das dann schon, wenn richtig, ja?
Ja.
Und jetzt höre ich ja, du machst die Songs. Also erstmal ist es natürlich faszinierend, dass man heute mit so viel Technik zu Hause arbeiten kann. Ne? Das ist vor 20 Jahren in der Dimension undenkbar gewesen, was es da heute alles für Geräte gibt und wie man das halt so macht, dass es auch gut klingt. Wenn man so viele Songs macht, möchte man ja raus. Das heißt, also das merke ich ja schon. Das heißt, das muss und soll mehr werden, ne?
Genau, ja. Okay. Ich denke, das wird auch nie aufhören, so richtig.
Okay, und was ist deine, ist immer schwierig, was ist deine Vorstellung? Wo wärst du denn gerne in 10 Jahren mit der Musik?
Ich würde gern das Vollzeit machen können und Auftritte spielen können und dass meine Songs auch gehört werden und im Radio laufen. Und das wäre so mein großer Traum. Also es muss nicht zu groß werden, aber einfach, dass es Menschen gibt, die meine Songs gerne hören.
Wobei, da gibt es ja auch tatsächlich viele, viele, viele Zwischenstufen. Also natürlich gibt es diese ganz großen Karrieren, die dann halt irgendwann Stadien voll machen. Aber in diesem Kleinkunstbereich, ich finde das schon erstaunlich, wie viele Menschen mit, ja, obwohl es auch ein blöder Begriff ist, Kleinkunst, weil Kunst ist eigentlich Kunst, aber man sagt es halt so. Aber es gibt total viele Menschen, die halt, sag ich mal, so an 150 Abenden vor 100 Leuten spielen.
Ja.
Das wäre aber auch okay, oder?
Ja, doch, ja? Absolut.
Okay.
Ich denke schon.
Ja, und was hast du im Moment? Also die erste Bühne hatten wir schon. Das heißt, welche Auftritte oder welche Dinge hast du schon geschafft?
Also ich habe angefangen, in Rüsselsheim viel zu spielen. Das war dann in eher so kleineren Bars. Und dann auch mal weiter in Darmstadt in der Bar, in der Krone habe ich gespielt. Und als ich dann nach Mainz gezogen bin, habe ich im Kutz gespielt und im Schick und Schön und im Schlossgarten. Das heißt eher so, ja, in Biergärten viel.
Okay.
Wo man nicht der Hauptakt quasi ist, wo auch Leute hinkommen, die einfach ein bisschen quatschen wollen, was trinken wollen und man eher auch manchmal im Hintergrund läuft.
Also das heißt, so in der näheren Region gab es schon auch so weitere Dinge oder muss der Kreis sich erst größer ziehen?
Ja, immer mal wieder. Meistens, wenn ich einen Auftritt spiele, kommt es dann so, dass mich dort jemand hört, der vielleicht auch woanders wohnt und mich dann anfragt. Aber so eigentlich eher im Rhein-Main-Gebiet, würde ich sagen, bin ich geblieben.
Hast du ein abendfüllendes Programm?
Ja, also meistens spiele ich 1,5 bis 2 Stunden.
Ja, ist abendfüllend, ja.
Ja, wobei es mir lieber wäre, dass ich mal eine Stunde nur spielen könnte, weil man dann, auch weil es dann nicht so eintönig wird einfach, gerade wenn man nur eine Gitarre hat und man auch niemanden langweilen will. Aber die meisten Veranstalter wollen eben, dass man dann den ganzen Abend direkt auch füllt, damit es sich auch lohnt für die.
Das ist meistens mit Pause, ne?
Ja, ich baue dann immer mal eine Pause ein.
Genau. Auch. Ja, nee, die Pause wird bewusst, dass dann nochmal richtig konsumiert wird. Das ist leider so, ja, ich weiß gar nicht, hat sich so eingebürgert, gängige Geschichte. Wie machst du das? Das heißt, du gehst mit deiner Gitarre auf die Bühne, spielst du den ganzen Abend durch oder erzählst du auch Dinge dazu?
Früher habe ich immer einfach durchgespielt, weil ich nicht so gut sprechen konnte, also einfach frei sprechen konnte. Und mittlerweile mache ich es aber so, dass ich vorher immer was zu den Songs erzähle, von was genau der Song jetzt handelt.
Okay, das heißt, wo er herkommt. Das heißt, wahrscheinlich in deinen Konzerten singst du noch Englisch und Deutsch dann.
Genau, jetzt versuche ich eigentlich fast nur noch Deutsch zu singen, damit es nicht so, ja, damit es mehr gleichmäßig ist.
Ich, wie gesagt, ich mag deutsche Musik und wenn man sich darauf einlässt und so einen Abend, man muss halt zuhören dann, ne? Weil im Englischen ist natürlich auch leichter mal abzudriften und was anderes zu machen.
Das stimmt, genau.
Gibt es musikalische Vorbilder, was ist, an denen du dich orientierst oder?
Ja, ich höre eigentlich eher unbekannte Musik, würde ich sagen. Das sind dann auch meistens meine Vorbilder. Damit können die meisten dann nicht so viel anfangen, wenn ich die Namen nenne. Also mein erstes großes Vorbild war Lewis Watson. Das ist ein Musiker aus England. Und von dem habe ich dann alles gecovert. Und der hat mich auch sehr beeinflusst in meinem Stil, würde ich sagen. Und ja, jetzt gucke ich mir eigentlich auch manchmal so an, wer hat denn so eine ähnliche Stimme wie ich und höre mir dann die Musik an und versuche dann so ein bisschen mir das als Vorbild zu nehmen, damit ich mehr eine Richtung habe, in die ich hingehen kann auch. Und da höre ich momentan auch ganz gerne Jeremias und Zartmann auch ganz gerne.
Ist aber spannend. Ich meine, das ist jetzt wieder der Vorteil oder die Form der Demokratisierung. Also früher haben natürlich Medien alleine entschieden, was im Mainstream läuft. Natürlich, das ist jetzt, sage ich mal, einer der wenigen Vorteile von Plattformen. Ich kann halt einfach meine Sachen reinstellen, ja. Auch wenn ich schlecht vergütet werde oder gar nicht. Ich kann schauen, dass ich das gleich einem großen Publikum zeige.
Das stimmt, ja.
Und man kann entdeckt werden.
Da hat man die Möglichkeit. Und man kann auch andere entdecken.
Ja, ja, das ist, also insofern hat alles immer so eine, ja, Vor- und Nachteil.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Milena Keimig. Milena Keimig ist meine Gesprächspartnerin hier bei Antenne Mainz. Sie haben schon Musik von ihr gehört. Sie hat aber auch ihre Gitarre dabei.
Magst du mal einen Song spielen?
Ja, kann ich gerne machen.
Ja, wollen wir das mal gerade hier reinschieben?
Alles klar.
Dann.
Also ich würde mal einen neuen Song spielen, der heißt Du spielst Klavier und ist jetzt letzte Woche erschienen. Auf Klavier eigentlich, aber heute mit Gitarre.
Ich sing dir ein Liebeslied und du spielst Klavier. Weißt du, wie schön es ist? Und denk immer dran.
Plätze hängt für eine Ewigkeit. Die S-Bahn sind ausgefallen, der Regen gefroren. Die Welt hält den Atem an, noch kein Spiel verloren. Weil alle schlafen sind, kann niemand uns nehmen. Wie frei wir uns gerade fühlen, wenn wir die Regeln umgehen. Wären wir nie zusammen, dann wäre alles schief. Die Welt aus den Angeln gefallen und nichts im Gleichgewicht. Wir ordnen die Worte und schmeißen sie um, weil wir beide im Chaos zur Ruhe kommen. Und würde die Zeit nicht stehen, wärst du nicht mehr hier. Ich sing dir ein Liebeslied und du spielst Klavier.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Milena Keimig. Milena Keimig ist meine Gesprächspartnerin hier bei Antenne Mainz. Sie ist Musikerin hier aus der Region.
Jetzt ist ja das Musikbusiness, haben wir ja schon angedeutet, echt ein bisschen schwierig. Das heißt, um dann vielleicht zweimal irgendwie einen Auftritt zu haben, ist man Stunden beschäftigt, ne?
Ja, absolut.
Oder Tage sogar.
Ja.
Ja. Das heißt, du kümmerst dich wirklich auch um Booking und was da alles dazugehört, im Prinzip alles selbst?
Genau. Also mir ist irgendwann aufgefallen, dass es viel leichter wäre, wenn man eine Band hätte, weil eigentlich alle Veranstalter immer nur eher lautere Musik wollen. Also nicht dieses ruhige, nur Gitarre, nur Gesang, sondern die Leute wollen eine Band, die wollen tanzen. Und das passt halt eigentlich überhaupt nicht zu meinem Stil. Und das ist mir immer so ein bisschen in die Quere gekommen. Vor allem, wenn man eben 2 Stunden füllen soll, dann ist es mit Band auf jeden Fall leichter, wenn man nicht alles alleine machen muss. Und habe dann entschlossen, dass ich mir eine Band suchen muss.
Okay.
Und aussuchen will.
Auf der Suche nach der Band. Wobei, ich bin jetzt auch nicht derjenige, der irgendwie rumtanzend irgendwo hin will. Deswegen gibt es halt Unterschiede. Ich mag das eigentlich sehr gerne, wenn man sich einfach auf die Musik einlassen kann und am besten niemand da ist, der einen zwingt, die Hände hochzuheben oder sonst was zu machen, was dann immer alles in Konzerten gewollt ist. Also Mich kriegst du damit.
Okay, ja, dann muss ich vielleicht nochmal alleine versuchen.
Ja, gut.
Ich mache beides, denke ich.
Wollte gerade sagen, es spricht ja gar nichts dagegen, entsprechend aufgestellt zu sein. Aber das heißt, du bist dann auch diejenige, die dann tatsächlich auch hinterher telefonieren muss oder mit den Leuten oder schreiben muss.
Genau, ja.
Das ist lästig, oder?
Es ist alles sehr viel Arbeit, weil wenn man es nicht selbst macht, passiert eben auch nichts.
Aber es ist ja schon ein bisschen, also das bedingt ja etwas Mut. Das heißt auch zu sagen, hey, ich biete mich jetzt an und wenn man keine Antwort hat, bekommt, muss man ja irgendwann mal nachfragen. Habt ihr es gesehen? Wie sieht's denn aus?
Ja, ich habe auf jeden Fall gelernt, dass ich mit Kritik jetzt gut umgehen kann, weil man ganz oft Absagen bekommt oder gar keine Antworten und man dann immer wieder sich überlegen muss, okay, macht das jetzt noch Sinn, dass ich das mache? Gefällt es überhaupt irgendjemandem? Und da muss man sich eher darauf fokussieren, auf die positiven Stimmen, die einem sagen, dass es gut ist und dass man weitermachen soll.
Ja, also ich bin immer für weitermachen, wenn man von den Dingen überzeugt ist, die man macht. Und natürlich ist es, Kritik ist immer blöd und Absagen sind blöd. Aber es gibt so in diesem Verkäufer, Dings gibt es ja auch so ein Bild, das heißt, jedes Nein führt einem näher an das nächste Jahr.
Ja, das ist ein schönes Bild.
Ja, es ist einfach so, es gehört halt immer dazu und man muss es halt, glaube ich, auch optimistisch sehen. Und wenn ich jetzt bei Spotify deinen Namen eingebe, was finde ich denn dann alles?
Man findet einmal den Account Milena Keimig und Grand Singer. Das ist ein Freund von mir, den ich in San Francisco kennengelernt habe und mit dem ich meine erste EP zusammen gemacht habe. Und da sind die englischen Lieder drauf. Und wenn man nur Milena Kalmick sucht, also ohne Grand Singer, dann kommt man auf meine deutschen Lieder. Und da habe ich mittlerweile, auf dem Account habe ich 3 Songs, weil der noch relativ neu ist. Und auf dem anderen mittlerweile, glaube ich, 8. Ja.
Das heißt aber, da musst du dich auch drum kümmern, ne? Das heißt, Spotify for Artists, ne? Oder was?
Genau. Ja. Also ich bin bei TuneCore. Und da kann man seine Songs hochladen und die sind dann der Provider quasi und oder Distributor, glaube ich, genannt.
Genau.
Und verteilen dann den Song
auf die Plattform. Okay. Das heißt, dann findet man dich auch überall, das heißt auch bei YouTube Music und dieser.
Genau, das wird dann überall hochgeladen.
Und wie sie alle heißen. Ich kann ja hier mal ein Geheimnis verraten. Also wer Künstlern etwas Gutes tun möchte, der hört bei dieser. Ist die Vergütung am höchsten.
Oh, gut zu wissen.
Ja, also das nur einfach mal als kleine Empfehlung.
Also alle auf dieser hören.
Ja, dieser und die schlimmsten sind, glaube ich, YouTube Music, wenn ich das jetzt von der, ich glaube ja, das ist so mit am
Okay.
Aber also dieser hören und früher galt die Empfehlung, als es noch Tonträger hast du nicht mehr, ne? Das ist, glaube ich.
Joch, ich hatte tatsächlich meine erste EP auf CD drucken lassen. Aber die kauft niemand, weil niemand mehr einen CD-Player hat.
Das ist das Problem. Also noch vor, ich hab vor ein paar Jahren hatte ich mit 2 Mainzer Künstlern hier gesprochen und die hatten echt was Gutes rausgehauen. Das habe ich dann auch eine Zeit lang wiederholt. Wenn man Künstler unterstützen möchte, heißt es dann immer CD kaufen und Titel bei Spotify, Deezer oder sonst was hören. Das wäre der ideale Support dann. Aber tatsächlich bin ich wahrscheinlich auch einer der wenigen, der noch einen CD-Player hat.
Ich habe auch noch einen.
Ich habe alle Musik, die mir wichtig ist, weiterhin auf CD und ich kaufe sie, auch wenn sie erscheint, auf CD.
Oh, toll.
Ja.
Ich finde es auch viel schöner, wenn man die in der Hand hat, als wenn man die einfach nur im Computer hat.
Ja, also wenn mal Internet weg ist, hoffe ich, dass noch Strom da ist, dann wäre ich immer noch in der Lage, Musik zu hören.
Als Einziger.
Nenne ich als Einziger, aber als einer der wenigen, ja, weil man hat nicht so viel Zeugs dann runtergeladen und deswegen ist das schon eine. Ja, aber es ist echt, Digitalisierung für Musik ist ein schwieriges Thema, ja. Auf der anderen Seite, wie gesagt, Millionen Songs, von denen ich viele nicht nutze. Ja. Die meisten nicht. Ja. Ja. Jetzt gucken wir mal, also Radio haben wir jetzt schon mal geschafft, zumindest mal.
Ja.
Ja, das ist, kann ich auch nur empfehlen, also auch wenn das insgesamt schwierig ist, in Radio-Playlists zu gehen, auch da lohnt es sich ein bisschen zäh zu sein und immer wieder mal Sachen zu schicken, weil manchmal reagiert man dann natürlich auch drauf.
Ja, ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass Sie darauf reagiert haben.
Ja, das ist.
Dass ihr darauf reagiert habt.
Ja, ja, das ist. Und ich, wie gesagt, Radio ist auch im Umbruch. Ich glaube, da wird in Zukunft auch immer mehr möglich. Insofern ist das vielleicht ein guter Weg. Heute gehen ja viele über solche Castingshows. Hast du darüber auch schon nachgedacht?
Ja, habe ich schon mal drüber nachgedacht. The Voice zum Beispiel, ne, gibt's ja, oder?
Weil es eine schöne, ich finde, von den Castingshows, die es gibt, ist es eigentlich die schönste.
Ja, aber ich glaube, da bewerben sich auch eine Unmenge an Menschen und das ist total schwer durchzukommen. Und ja, irgendwie nimmt es so ein bisschen die Freiheit des Musikmachens weg, diese Castingshows. Man kriegt ja dann Songs, die man singen soll, man covert viel. Und das ist nicht so das, was Musik für mich ist eigentlich.
Na ja, ganz ehrlich, ist es auch keine Musikshow. Man muss es ja immer ganz, ganz ehrlich packen. Es ist eine Unterhaltungsshow.
Genau.
Also bei RTL, also Deutschland sucht den Superstar. Ich weiß gar nicht, gibt es das überhaupt noch? Ich kenne mich gar nicht aus.
Ich glaube schon, ja.
Ja, ist wahrscheinlich, bis es nicht mehr geht, so lange gibt es das, ja.
Genau.
Und das ist, die Musik ist Nebensache. Also darum geht es nicht. Also natürlich kommt am Schluss irgendwie ein Künstler raus, der hoch in den Medien gehypt wird, aber eigentlich geht es primär um, ich sag's mal ganz böse, Vorführen, Schadenfreude und diese ganzen Unterhaltungselemente. Leider ist es, muss man das immer so ganz klar analysieren. Das ist keine. Und deswegen finde ich The Voice, finde ich tatsächlich von dem Showkonzept so mit, weil ich sehe zumindest nicht, dass da jemand gesagt wird, hey, du bist total die Schlechte und bleib weg und komm nie wieder, sondern ich finde, das wird immer sehr, sehr freundlich gemacht. Also das heißt, es ist keine Show, bei der man sich blamiert.
Das stimmt. Aber man braucht schon oft irgendwie eine fesselnde Story, irgendeinen Schicksalsschlag, der dann vorher gezeigt wird, damit man dort eingeladen wird, denke ich.
Okay, ja, gut. Das ist Medien.
Ja.
Also, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, es ist, man kann dem auch fernbleiben.
Ja. Ich habe mir zumindest mal diese Bewerbungsformulare angeguckt und da wird da ganz genau nachgefragt. Und bevor ich jetzt der Öffentlichkeit meine tiefsten Ängste präsentieren muss, dachte ich, nee.
Ich sag, der einzige Reiz, der mich halt wirklich, der mir so einfällt, es ist halt schlagartig, wenn man, selbst wenn man nicht durchkommt, es ist halt schlagartig ein Millionenpublikum. Und,
das stimmt.
Und man hat dadurch die Chance, halt bekannt zu werden und gesehen zu werden. Kann man aber auch mit Fleißarbeit hinbekommen.
Ja. Oder mit ein bisschen Glück.
Naja, Zufall heißt das, ne? Also es fällt einem zu und ich glaube, jeder, der an seine Sache glaubt, seine Sache macht, dem hilft der Zufall auch. Ja. So, wo können wir dich das nächste Mal live sehen?
Ich spiele mit meiner Band in der Johannisnacht im Juni, 21. Juni.
Aber das ist doch schon große Bühne, oder? Wo seid ihr?
Das ist auf der Ballplatzbühne. Ja, es ist nicht die größte, aber absolut zufriedenstellend.
Nee, es ist Publikum da, also deswegen und
das stimmt, ja.
Ein gutes Publikum da.
Ja. Genau. Okay. Bisher war ich auch immer nur dort, um zuzuhören und jetzt darf ich dort diesmal das erste Mal selbst spielen.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Milena Keimig. Milena Keimig war meine Gesprächspartnerin. Wir hören noch mal rein in das Gespräch.
Ich hatte die Frage schon mal gestellt. Ich versuche es jetzt noch mal so ein bisschen anders. Also wirklich noch mal den Ausblick. Das heißt, du arbeitest jetzt weiter an deiner Karriere, um dann tatsächlich zu sagen, was weiß ich, ich kann in 5 oder 10 Jahren vielleicht auch davon leben und nichts anderes machen.
Das wäre der Traum, ja. Da bin ich momentan ein bisschen am Kämpfen mit, muss ich sagen. Weil man wird ja auch älter und man muss sich irgendwann so ein bisschen entscheiden, in welche Richtung man gehen will. Und das ist einfach so ungewiss, ob das funktioniert oder nicht. Aber da ich sowieso immer Musik machen würde, ob es klappt oder nicht, ist es eigentlich auch egal.
Ich habe da immer eine ganz andere Frage. Was ist denn heute gewiss oder was ist denn heute sicher? Dass,
eigentlich nichts.
Ja. Und ich glaube, das hilft, wenn man den Blick so drauf macht, dass diese vermeintliche Sicherheit, die man vielleicht irgendwo hat, ist sie denn wirklich sicher oder kann sich nicht schlagartig dort morgen auch alles ändern? Insofern.
Das stimmt. Boah. Das ist eigentlich eine schöne Art, darüber nachzudenken.
Ja, es ist nur, ich finde, man muss sich immer von allen Seiten gucken und wenn das Herz dran hängt, aber wie gesagt, das Schöne ist, Musik kann man wirklich nebenbei machen, wenn man das möchte, muss sie nicht aufgeben, aber ich finde, wenn man davon träumt, dass man das vielleicht als Hauptberuf macht, der Versuch ist es schon wert. Das wird dir auch nichts ausmachen, dann an, was weiß ich, von mir aus 100 Tagen im Jahr rumzutingeln?
Ja, nö.
Also, ja.
Nee, fände ich eigentlich ganz schön.
Ja und das, ich sag mal jetzt, da spricht natürlich die Gitarrenlösung wieder dafür, weil das ist natürlich hier mit der Gitarre ins Auto und los.
Das stimmt, das geht dann viel leichter als mit dem Klavier zum Beispiel oder mit der ganzen Band.
Ja, und ich weiß zum Beispiel im Unterhaus hier in Mainz, das sind so viele Künstlerinnen und Künstler, die man vom Namen auch nicht kennt und ich mache es zu selten, aber ich wage mich immer wieder mal in irgendwelche Veranstaltungen, die ich nicht kenne und manchmal sage ich, okay, hätte ich nicht gebraucht, bin aber dann trotzdem ein guter Zuhörer an dem Abend, aber es gibt manchmal Entdeckungen, wo ich wirklich sage, wow, ja, das war jetzt echt schön und deswegen glaube ich, wir sollten alle viel mutiger sein und nicht immer nur ja.
Zu dem Altbekannten gehen.
Genau.
Ja. Ja.
Und vor allem, weil es halt ungleich verteilt ist. Ne? Taylor Swift-Karte für 300 Euro die Karte. Ja. Und ich weiß nicht, gegen 20 Euro oder was ein Abend kostet. Ich habe keine Ahnung.
Ja, ich hatte bisher noch nie, dass die Leute Tickets kaufen mussten.
Okay, das immer heißt also, umsonst. Du wurdest engagiert von quasi von in die Veranstaltung.
Genau,
von der
ja.
Veranstaltung. Ja. So, wie erreicht man dich denn, wenn man mehr wissen möchte? Wir haben ja schon gehört, Social Media gehört dazu. Das heißt, man findet dich auch überall.
Ja, Instagram, YouTube, TikTok sogar. Da habe ich mich lange gegen gewehrt, aber habe es jetzt doch probiert. Da kann man mir einfach schreiben, per E-Mail. Ja, eigentlich geht es immer am besten über Social Media.
Hast du denn schon bei TikTok das 300 bis 400 Zuschauer-Gap-Video überwunden oder hängst du da noch drin?
Also, ich glaube, mein meistes hat 3000 oder
okay,
so.
Okay, das ist aber schon gut. Das ist schon, da warst du schon auf der sogenannten For You-Page.
Ja, stimmt. Ja. Wahrscheinlich.
Ja, das ist schon, also dann kann man schon mal davon ausgehen, dass es Menschen gibt, die sich für deine Musik interessieren oder zumindest für deine Videos in dem Fall.
Es kommen immer wieder auch Fremde, die mir dann was schreiben, dass sie es schön finden und das ist natürlich ganz toll.
Und das heißt, das mit den Videos, ja gut, hast du dir dann auch selbst beigebracht. Es bleibt einem auch nichts anderes übrig, ne? Dass es irgendwie schön aussieht und...
Ja, nee, es macht mir auch Spaß. Also gerade so Musikvideos zu schneiden und zu filmen macht mir sehr viel Spaß, weil das ja auch was sehr Kreatives ist. Und da kann man dann viel von dem Lied auch noch mit reinbringen. Und ja, klar, so ein bisschen Selbstdarstellung fühlt sich immer ein bisschen komisch an, aber ja, muss man auf Social Media schon machen.
Es ist nichts anderes.
Ja.
Also deswegen Social Media auch immer vorsichtig. Es ist nicht echt. Vieles ist nicht echt, was man sieht. Oder fast gar nichts ist echt, was man da sieht. Weil viele Menschen dann irgendwie da auch Dinge nacheifern, die im Leben eigentlich so nicht stattfinden.
Ja.
Um das mal ganz vorsichtig zu sagen. Wie viel Zeit steckst du da rein in der Woche?
Jeden Tag so 2 Stunden. Also ins ganze Musikzeug. Ja. Also nach der Arbeit.
Ja, schon.
Ich mache schon täglich Musik.
Also muss man das schon lieben, ne? Weil...
Ja, das stimmt.
Weil es kommt, ja, und gerade in den kreativen Sachen, es geht ja nicht jeden Tag gleich, ne? Manchmal gehen Sachen halt leicht und manchmal, ja, hänge ich halt auch, ja.
Ja, man arbeitet jahrelang an etwas, steckt da Stunden rein und dann passiert auf ewig nichts und dann auf einmal läuft der Song im Radio und dann kann man quasi die Ernte
ein. So geht das manchmal. Ja. Und das heißt, diesen Weg ins Studio, logischerweise hast du dann auch selbst finanziert, um einfach mal alle Möglichkeiten, die es gibt, entsprechend auszutesten und zu probieren.
Richtig, ja. Ich hatte sonst immer zu Hause aufgenommen, aber das ist halt von der Qualität her nochmal was ganz anderes. Und mir war es schon wichtig, dass ich mal alles probiert habe.
Okay, und das heißt, du hast mit deiner Gitarre gesungen im Studio oder hast du noch Unterstützung bekommen dann?
Ich habe eine Musikstudentin gefragt, die Klavier spielt und sie wollte das dann mit mir machen und ich habe gesungen und sie hat Klavier gespielt.
Okay.
Ja.
Ja, und dann, wie gesagt, wenn die Räume perfekt sind, dann ist das natürlich noch was ganz Spezielles. Ich kann jetzt nur jedem empfehlen, mal reinhören und... ein paar Cent auf dein Konto zu bringen. Und ja, dann achten wir alle auf der Johannisnacht auf dich und stehen an der Bühne und schauen zu. Und ich danke dir für das Gespräch.
Ja, vielen Dank auch für die Einladung.
Werbung. So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Keine Ahnung.
Und so klingt der Speedlearner. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
Speed Learning. Für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden. Jetzt überall im Buchhandel. Speed Learning.